Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fit für die Nachhaltigkeit heißt unsere Podcast-Reihe und ich darf Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge begrüßen, in der wir über das G, also über die Governance von ESG sprechen. Im vorangegangenen Podcast haben wir uns ja intensiv mit den Umweltstandards und in einer Folge auch mit den Sozialstandards befasst. Heute möchten wir einen Blick auf die Bedeutung der Governance bzw. der Unternehmensführung werfen. Wir möchten auch diskutieren, wie sich Unternehmen und Wirtschaftsprüfer darauf einstellen und vorbereiten können. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gesprächspartner, Wirtschaftsprüfer Alexander Glöckner. Er ist Partner bei RSM Ebner Stolz und renommierter Experte im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mein Name ist Henrik Solnicke. Herr Glöckner, einmal ganz grundsätzlich gefragt, wo wird das Thema Corporate Governance innerhalb der ESRS abgebildet?
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Solmecke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, die CSRD und im Speziellen die verpflichtenden Standards, die ESRS, greifen neben den Themen Umwelt und Soziales auch die Aspekte der Corporate Governance, also der Unternehmensführung als Teil der Nachhaltigkeit auf. Also, wie Sie schon erwähnt hatten, das G in den ESG. Das bedeutet auch, dass dieser Themenkomplex von der neuen detaillierten Nachhaltigkeitsberichterstattung in den verpflichtenden Standards erfasst ist, und zwar im Standard ESRS G1, sowie auch in den ESRS 2 als themenübergreifender Standard. Dieser Standard G1 geht vor allem auf die verschiedenen Offenlegungsvorgaben zum sogenannten Geschäftsgebaren und der Unternehmenspolitik ein. Und im Gegensatz zu den anderen Aspekten wie Umwelt und Soziales gibt es tatsächlich auch nur einen Governance-Standard, den G1, und eben nicht vielfältige andere Standards zum Themenkomplex Governance. Daraus sollte man aber nicht ableiten, dass es ein einfaches Thema ist und nicht komplexes, sondern das Thema und Themenfeld Governance ist tatsächlich auch herausfordernd für Ersteller wie auch für die Prüfer.
Das ist ein guter Punkt. Wenn man in älteren Nachhaltigkeitsberichten liest, habe ich ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema Governance ein Stück weit als Prosa verstanden wird. Dem scheint ja nach den neuen ESRS nicht so zu sein. Welche Unterthemen deckt dieser Standard genau ab? Worum geht es bei der Unternehmenspolitik genau?
Ja, reine Prosa finden wir hier sicherlich nicht. Es sind qualitative und quantitative Informationen zu berichten. Der Berichtsstandard G1 hat das Thema Unternehmenspolitik im Fokus. Die Unterthemen sind einerseits die Unternehmenskultur, den Schutz von Hinweisgebern, der Tierschutz. Auch das ist Teil dieses Standards. Politisches Engagement, Management der Beziehung zu den Lieferanten eines Unternehmens, einschließlich auch der Zahlungspraktiken. Und wir haben noch ein Thema, Korruption und Bestechung. Und das gliedert sich auch nochmal in Unterunterthemen, nämlich die Vermeidung und Aufdeckung, einschließlich der Schulungen zum Themenfeld Antikorruption, Bestechung und auch die Vorkommnisse im Bereich Antikorruption, Bestechung.
Und welches Ziel wird da mit den G1 genau verfolgt?
Ja, es wird ja insgesamt bei den ESRS immer grundsätzlich auf die Nutzer der Nachhaltigkeitsberichterstattung abgezielt. Das heißt, es soll durch die Berichtstransparenz und die getätigten Angaben und die verlangten Angaben immer auch die Strategie und den Ansatz, die Prozesse, die Verfahren, die ein Unternehmen anwendet und auch die Leistung in Bezug auf das Themenfeld Governance im Vordergrund stehen. Eines der wichtigsten Ziele ist sicherlich für die Unternehmen, eine gute und geordnete Unternehmensführung zu haben und darüber zu berichten, denn dadurch funktionieren gewissermaßen auch Prozesse im Unternehmen und natürlich auch Berichtsprozesse. Und der Standard bezieht sich tatsächlich auf Unternehmensethik, aber eben auch, wie erwähnt, Management zu Lieferanten und eben auch Lobbytätigkeiten und die Berichterstattung darüber.
Jetzt haben wir in einer der Podcast-Reihen oder in einem Podcast dieser Reihe schon darüber gesprochen, wie die Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen ist. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal konkret an, dass das Thema Management der Beziehungen zu Lieferanten bei einem Unternehmen im Sinne dieses G1 als wesentlich eingestuft würde. Wie würde die konkreten Angabepflichten, wie würden die aussehen?
Ja, das Unternehmen hat dann bestimmte Informationen über das Management zu den Beziehungen zu seinen Lieferanten offenzulegen, die Auswirkungen auch auf die Lieferkette darzulegen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man ein Verständnis vermittelt, wie das Unternehmen seine Beschaffungsverfahren organisiert hat, also den Einkauf handhabt, einschließlich auch des fairen Umgangs mit den Lieferanten. Das Unternehmen beschreibt zum Beispiel die Strategien zur Verhinderung von Zahlungsverzügen, also Zahlungsverzug des Unternehmens an seine Lieferanten, auch natürlich insbesondere in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen, die natürlich auch kritisch von diesen Cashflows betroffen sind. Ein Unternehmen muss aber auch darlegen, ob und wenn ja, dann auch wie es mit der Auswahl seiner Lieferanten vorgeht. Das heißt, gibt es soziale oder ökologische Einkaufsbedingungen? Ist das geregelt in einem Supplier Code of Conduct oder in anderen Richtlinien? Auch Schulungen, zum Beispiel der Einkaufsabteilung, spielen hier eine Rolle und darauf sollte ein Unternehmen entsprechend auch eingehen.
Sie hatten vorhin schon den ESRS 1 und 2 erwähnt. Können Sie verdeutlichen, in welcher Beziehung der Governance Standard zu diesen beiden übergreifenden Standards steht?
Ja, die übergreifenden Standards, ESRS 1 und 2, Cross-Cutting ja auch genannt, sind immer neben den themenspezifischen Standards zu beachten. Es sind allgemeine Anforderungen geregelt, die die Berichterstattung betreffen. Zum Beispiel die Struktur des Nachhaltigkeitsberichts als Ganzes. Natürlich auch, wo ist das Thema Governance letztendlich dann in der Gliederung vorgesehen. Unter anderem auch, wie man auf Informationen verweisen kann. Governance-Themen sind sicherlich auch im allgemeinen Teil des Lageberichts anzutreffen oder in anderen veröffentlichten Berichten oder Kommunikationen. Und entsprechend ist auch geregelt, wie kann man verweisen oder auf was darf man überhaupt verweisen. Es gibt aber auch Angabepflichten in Bezug auf Governance. Die sind zum Beispiel im ESRS 2 geregelt. Unabhängig vom Ausgang der Wesentlichkeitsanalyse sind diverse Angaben, sogenannte GOV 1 bis 5 Angaben im ESRS 2 vorgesehen.
Jetzt haben wir bereits festgestellt, dass es nur einen Standard zu den Governance-Themen gibt. Die anderen Bereiche haben 4 oder 5 Standards. Woran liegt das? Ist das Thema vielleicht weniger wichtig als die anderen beiden oder welche Bewandtnis hat das Ganze?
Ach ja, sicherlich mit der Wichtigkeit wird es nicht zusammenhängen, sondern tatsächlich Governance ist ein übergreifendes Thema, ein umfassendes, umspannendes Thema und auch die Entwicklung der Standards hat ja gezeigt, dass der Governance-Standard mal 3 Standards umfasste und zwischendurch dann mal 2 und jetzt tatsächlich im finalen Werk der ESRS nur noch einen. Es sind aber auch diverse Angaben aus dem spezifischen Governance-Standard in den erwähnten ESRS 2 gewandert und von daher ging da ein wenig verloren und es wurde sicherlich kondensiert, auch vor dem Hintergrund des Abbaus von Bürokratie und Anforderungen. Aber man darf auch nicht vergessen, bestimmte Unternehmensführungsthemen sind ja schon adressiert im allgemeinen Teil des Lageberichts, vielleicht auch im Corporate Governance Codex für kapitalmarktorientierte Unternehmen. Von daher ist trotzdem die Berichterstattung umfassend.
Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, gibt es Berichtspflichten zu Governance-Aspekten auch an anderer Stelle? Können Sie da Beispiele nennen, was genau berichtet werden muss?
Ja, genau. Es gibt für einige Unternehmen schon eine bestehende Corporate Governance Berichterstattung, beispielsweise die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 FHGB. Auch kapitalmarktorientierte Unternehmen haben schon Transparenzanforderungen. Der DCGK, Deutsche Corporate Governance Codex, ist zwar ein Regelwerk, was jetzt nicht verpflichtend und bindend gestaltet ist, aber auch eigentlich in der Berichtslandschaft weitestgehend etabliert. Und dort sind natürlich auch viele Governance-Themen, die deckungsgleich auch sicherlich zu den G-Standards der Vergangenheit waren, entsprechend vorhanden.
Sie hatten gerade angedeutet, dass bei kapitalmarktorientierten Unternehmen Governance-Aspekt jetzt in der Berichterstattung nicht grundsätzlich Neues ist. Wie sieht es denn mit den anderen Unternehmen aus, die erstmals verpflichtet sind, darüber zu berichten?
Ja, für die ist das sicherlich Neuland, ne? Insbesondere eben nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen und nicht derzeitige Berichterstatter nach der nicht finanziellen Erklärung, also kapitalmarktorientierte oder PIs mit mehr als 500 Mitarbeitenden, die erstmalig berichtspflichtigen Unternehmen, also Erstberichterstatter, für die ist das sicherlich schwieriger, auch die Informationen darzulegen, entsprechend auch die Informationen transparent darzulegen. Genau, aber zunächst ist sicherlich die Bestandsaufnahme für die einzelnen Unternehmen mal notwendig, und dann ist zu schauen, was ist zu berichten, über welche Informationen muss ich berichten, also was sind Pflichtangaben, und der Governance-Standard, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, hat keine Phase-Ins. Also das heißt, wir haben keine Möglichkeiten, in den ersten Jahren, erste, zweite, dritte Jahr, zum Beispiel Informationen wegzulassen. Das ist nicht vorgesehen.
Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Je tiefer wir in die einzelnen Bereiche Umwelt, Soziales, Governance gehen, desto deutlicher wird, wie komplex die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung wird. Wie schafft es ein Unternehmen, diese Komplexität zu beherrschen?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Wie kann man die Berichterstattung auf ein Minimum reduzieren? Ich denke, eine wichtige Weichenstellung ist die erwähnte Wesentlichkeitsanalyse, die ja auch schon in einem Podcast behandelt wurde. Dadurch bekomme ich natürlich die Möglichkeit, mich zu konzentrieren auf wesentliche Themen. Und wenn in dem G1-Standard die schon erwähnten Unterthemen oder Unterunterthemen entsprechend nicht als wesentliche Themen identifiziert wurden, keine sogenannten IROs identifiziert wurden, die die doppelte Wesentlichkeit umfassen, dann kann man Informationen aus der Berichterstattung weglassen. Und man kann natürlich auch durch die Verweistechnik auf schon bestehende Informationen verweisen und macht so den Berichtsumfang entsprechend ein bisschen schlanker.
Ja, lieber Herr Glöckner, ganz herzlichen Dank. Das waren wertvolle Einblicke in den Governance-Standards. Das war, denke ich, auch eine gute Orientierungshilfe für die Arbeit mit den ESRS, auch speziell mit dem G1. Liebe Zuschauer, ich denke, es wurde auch noch mal deutlich, wie sich dieser Standard in das gesamte Geflecht der anderen Standards einbettet und welche Herausforderungen zu meistern sind. Erlauben Sie mir, liebe Zuschauer, nochmals auf die Nachhaltigkeitsseite des IDW zu verweisen. Hier finden Sie vertiefende und zusätzliche Informationen zum Thema. Und natürlich wird das Angebot, ebenso wie beim IDW Verlag und der IDW Akademie, kontinuierlich erweitert. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie gerne auf unserer Website www.idw-akademie.de vorbei. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des IDW-Podcasts Fit für die Nachhaltigkeit. Greenhouse Gas Protocol, kurz GHGP und zu Deutsch Treibhausgasprotokoll oder auch oft als GHG-Protokoll abgekürzt. Was verbirgt sich hinter diesem Standard zur Treibhausgasbilanzierung und wie kann ein Unternehmen dabei helfen, ihre Emissionen zu reduzieren? Darüber wollen wir heute im Detail mit Viola Möller sprechen. Sie ist Partnerin im Bereich Sustainability Services bei BDO und Expertin auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit ihrer Erfahrung, da bin ich mir sicher, wird Frau Möller uns wertvolle Einblicke in die Bedeutung des GHG-Protokolls für die Unternehmen und die Herausforderungen bei der Implementierung geben. Mein Name ist Valerie Wachter, ich arbeite als Senior Technical Manager beim IDW und freue mich darauf, Ihnen das Thema zusammen mit unserer Expertin näher bringen zu dürfen. Hallo Frau Möller.
Hallo Frau Wachter, vielen Dank.
Frau Möller, der Name hat es bereits angedeutet, das Greenhouse-Gas-Protokoll, das konzentriert sich auf Treibhausgase. Bevor wir tiefer eintauchen, lassen Sie uns vielleicht zunächst einmal klären, was Treibhausgase sind und wie diese den Klimawandel beeinflussen.
Sehr gerne. Ich glaube, vom Treibhausgaseffekt. Vom Treibhauseffekt hat jeder schon gehört, hat jeder grundsätzlich eine Idee dabei. Und alles fängt da an, was jetzt auch angekommen ist in Deutschland, nämlich der Sommer und damit die Sonne. Ja. Die Sonne strahlt auf unsere Erde ab. Die Wärme kommt hier an, wird absorbiert. Und dann kommen die sogenannten Treibhausgase ins Spiel. Und dabei denken wir ja häufig an das CO2, aber da gibt es natürlich auch mehr. Wir haben noch Methan, wir haben Lachgase, wir haben Ozongase. Viele dieser sogenannten Treibhausgase haben den Effekt, dass sie auch die Sonnenstrahlung und die Wärme absorbieren und die zurückgeworfene Wärme absorbieren, aber sie strahlen diese auch wiederum in alle Richtungen ab. zurück in die Atmosphäre und dadurch wirken sie fast, und daher kommt ja auch der Name, wie Glas in einem Treibhaus und erzeugen den sogenannten Treibhauseffekt. Wir haben noch weitere Gase, die auch berichtet werden. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema Berichterstattung, die auch erhoben werden können. Aber das CO2 ist natürlich in aller Munde. Und ja, wo kommt es her? Wie wird es produziert? Ich glaube, auch das ist uns eigentlich allen bewusst, aber es ist auch nochmal wichtig, später dann Organisations- und Unternehmensseite natürlich dedizierter sich anzugucken. Dieser sogenannte menschengemachte Klimawandel, der durch den Treibhausgaseffekt entsteht, entsteht durch die Verbrennung ganz simpel fossiler Brennstoffe. Ja? Aber auch durch Entwaldung, durch intensive Landwirtschaft, durch eine Erwärmung der Meeresoberflächen, die einfach dann nicht mehr neben den Emissionen selbst auch nicht mehr Emissionen so gut bündeln können, wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Da dieses Problem menschengemachter Klimawandel immer immanenter wird. Wir sehen, dass es sich in Starkwetterereignissen niederschlägt. Wir sehen auch, ja, dass eben in den Unternehmen, in den Industrien da großes Potenzial ist. Aufgrund ihrer Rolle als wesentliche Emittenten wird das Interesse natürlich auch immer größer, über diese Treibhausgase, über die Effekte Transparenz zu erlangen durch die Stakeholder. Und so fangen immer mehr Unternehmen schon intrinsisch motiviert an, aber auch dann durch die zukünftige Berichtspflichten der CSRD und der ISRS ihre Treibhausgasemissionen zu ermitteln, systematisch zu erfassen, um sie dann auch steuern und offenlegen zu können. Und da hilft das ERG-Protokoll.
Sie haben es bereits angedeutet, also die Unternehmen haben ihren Beitrag erkannt zu den Treibhausgasemissionen und damit auch dem Klimawandel. Welche Maßnahmen sollten diese Unternehmen dann jetzt zu Beginn ergreifen, um das ERG-Protokoll erfolgreich umzusetzen?
Ich glaube, das allererste, bevor wir über das Protokoll selber nachdenken in der Umsetzung, ist tatsächlich eine Awareness zu schaffen, ja, ein Bewusstsein zu schaffen, was ist meine Rolle? Wir reden ja heute auch immer von Impact, ja, was ist mein Impact als Unternehmen in diesem Themenkomplex Klima? Was sind meine Emissionen? Was kann ich tun, erstmal sie zu erheben und dann auch, wie ich schon gesagt habe, zu steuern und auch offenzulegen? Diese Awareness muss aus meiner Erfahrung von der Unternehmensführung kommen, damit auch die entsprechenden Ressourcen dann zur Verfügung gestellt werden, die Themen umzusetzen. Denn die Erfassung ist je nach Struktur des Unternehmens auch nicht ganz trivial. Ist einfach, muss man leider so sagen. Und das bekomme ich dann nur durch entsprechendes Commitment auch von der Unternehmensführung hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich dann auch, die Mitarbeitenden intensiver auf das Thema zu schulen, die selbstverständlich die in die Erhebungsprozesse involviert sind. Und das können ganz unterschiedliche Funktionen auch im Unternehmen sein. Ja, je nach Geschäftsmodell kann das in einem produzierenden Unternehmen, wird es das Standortmanagement sein. Es sind aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Einkauf beispielsweise dort involviert. Produktentwicklung, ja, ganz verschiedene Stakeholder intern. Die muss ich abholen, die muss ich schulen. Auch da muss es eine Awareness geben. Und dann hilft natürlich ein Standard wie das Greenhouse Gas Protocol, an dem ich mich erstmal orientiere. Und dieser Standard hat ja auch in größten Teilen Einfluss in die ISRS gefunden. Und dann ist das die nächste Auseinandersetzung, ja, die erfolgen muss auf Unternehmensseite, um mir dann ganz strukturiert Gedanken zu machen, welche Emissionsquellen habe ich denn, welche Prozesse habe ich, wie erhebe ich diese Daten, wer genau ist verantwortlich, was ist die Datenqualität und Überprüfbarkeit sprechen wir dann ganz am Ende.
Wichtiges Thema für uns Prüfer.
Auf jeden Fall.
Im Zusammenhang mit dem GHG-Protokoll fällt auch immer mal wieder das Stichwort der sogenannten Scopes. Können Sie da einmal sagen, welche verschiedenen Scopes es gibt und wie sie sich voneinander unterscheiden?
Genau, das ist, glaube ich, vielfach gehört und trotzdem ist es immer wieder gut, sich das nochmal vor Augen zu fühlen. Ich habe da auch immer selber so ein Bild vor meinem inneren Auge, was vielleicht auch viele von Ihnen kennen oder dem Sie begegnen werden in Zukunft, nämlich mit den Swoops, ja, wie kommen denn die Emissionen zustande? Und da haben wir drei Kreise oder drei Effekte, nämlich die Scope 1 Emissionen. Das sind die direkten Emissionen, sagen wir, die innerhalb der Unternehmensgrenzen entstehen. Zum Beispiel durch eben die Verbrennung, durch Fahrzeugnutzung meiner eigenen Fahrzeuge, auch durch Prozessemissionen in der Produktion beispielsweise. Scope 2 sind die sogenannten indirekten Emissionen. Das heißt, alles, was ich zukaufe als Unternehmen, Strom, Nah- und Fernwärme, Kühlung, ja, Dampf, all diese Dinge, die dort entstehen. Und dann bei Scope 3 habe ich alle indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Und da wird es dann natürlich auch oft schwierig für die Unternehmen. Diese Scope 3 Emissionen sind nochmal in Unterkategorien, 15 an der Zahl, unterteilt, die ich dann meinen Geschäftstätigkeiten entsprechend zuordne oder auch nicht, wenn die Tätigkeit gar nicht anfällt. Da sind Dinge dabei, dann wie Geschäftsreisen, aber auch Abfallentsorgung, zugekaufte Waren und Dienstleistungen, Arbeitswege etc. Ja, und an der Vielfalt sieht man schon, da liegt auf jeden Fall auch eine hohe Komplexität in der Erhebung und auch eine große Schwierigkeit teilweise in der Erhebung der Daten.
Dann bleiben wir direkt mal da, wo es besonders schwierig wird bei Scope 3. Ich denke, das ist leicht ersichtlich oder nachvollziehbar, dass die Ermittlung indirekter Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Unternehmen durchaus herausfordernd sind. Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, warum Scope 3-Bewertungen so bedeutend sind und worin die Herausforderungen oder Schwierigkeiten bei Ihrer Bilanzierung oder bei Ihrer Erfassung genau liegen?
Warum sind die so bedeutend? Ja, tatsächlich einfach ganz schlicht und ergreifend, weil sie oft einen signifikanten Anteil an der Gesamtbilanz der Treibhausgasemissionen eines Unternehmens ausmachen. Ja, das ist natürlich je nach Industrie oder je nach Geschäftszweck unterschiedlich. Mhm. Aber ich habe ja immer etwas, was ich zukaufe. Ich habe immer irgendetwas, was ich dann weiter in die Nutzungsphase gebe. Und was ist dann daran so schwierig? Naja, Punkt eins, ich muss mir wirklich erstmal sehr transparent meine Wertschöpfungskette klar machen. Punkt eins, ja. Dann vorgelagerte Wertschöpfungskette, die Herausforderung, an die Daten zu kommen. Je nachdem, wenn ich von globalen Lieferketten sogar ausgehe, habe ich vielleicht als deutsches Unternehmen Lieferanten in der Türkei, in Südamerika, in Asien, die entweder die Awareness, über die sprachen wir, für das Thema nicht haben, die teilweise auch andere technische Voraussetzungen haben, um Daten zu liefern oder auch sagen, das ist eine zusätzliche Bürde, lieber Kunde, die du mir da ausoktroyierst, die ich gar nicht tragen möchte, ich verkaufe gar nicht mehr an dich. Ja, also da haben wir strategisch, politische, aber auch tatsächlich reine Verfügbarkeitsthemen in der vorgelagerten Lieferkette. In der Nutzungsphase haben wir dann wieder neue Herausforderungen. Ja, ich weiß ja unter Umständen als Inverkehrbringer gar nicht 100%ig, wie mein Produkt genutzt wird. Bei Fahrzeugen, Automobilsektor, da kann ich vielleicht aufgrund von langjährigen Erfahrungen davon ausgehen, ich kriege vielleicht sogar die Daten ja, ausgelesen über heute sehr elektronisch vernetzte Fahrzeuge. Ich glaube, diese Beispiele sind uns allen bekannt. Aber in andere Fragestellung, ich bringe ganz oldschool eine CD in Umlauf. Ja, wie lange wird die denn genutzt? Wo wird die genutzt? Von welchen Geräten wird sie abgespielt? Wie wird sie entsorgt? Da werde ich sehr große Schwierigkeiten haben, diese Daten zu antizipieren und kann dann nur mit Hochrechnungen arbeiten und mit Annahmen.
Ja, also das sind durchaus einige Herausforderungen, die Unternehmen da begegnen. Gibt es aber denn auch Chancen, die sich aus der Ermittlung der Scope 3-Emissionen ergeben?
Ich persönlich sehe immer Chancen. Ich glaube, sonst würde man das nicht wirklich machen. Man muss immer das Positive an der Nachhaltigkeit sehen. Und ja, natürlich, diese Chancen gibt es. Ja, ich gehe jetzt mal wieder von der Chance zu dem Risiko. So denken wir ja häufig. Wenn ich mal davon ausgehe, dass wir irgendwann noch CO2-Preise haben, die weit über das hinausgehen, was heute diskutiert wird, wenn wir dort stärkere Regulatorik noch haben, was ich überhaupt imitieren darf, damit wir gemeinschaftlich dem Klimawandel viel stärker noch entgegenwirken. Und ich kenne diese Zahlen gar nicht, stelle ich mich auch betriebswirtschaftlich im Zweifelsfall ins Abseits, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, meine Zahlen, meine Werte, meine Emissionswerte zu reduzieren und zu steuern. Das ist wieder eine Chance gekommen über ein Risiko. Aber natürlich habe ich auch eine Chance, in dieser öffentlichen Diskussion zum Thema Klima und Emissionen mich zu positionieren gegenüber meinen Stakeholdern als nachhaltiger als andere Unternehmen meiner Branche, als ein Unternehmen, was sich weiterentwickelt, was wirklich in die Transformation geht, in seinen Prozessen und Strukturen. Und damit habe ich auch immer verbunden, aus meiner Erfahrung, eine Innovationskraft, mich mit neuen Prozessen, mit neuen Produkten zu beschäftigen, die eben sich auch in diesem ganzen Kosmos rund um das Thema Klimawandel, Adaption an den Klimawandel und Vermeidung von Emissionen beschäftigen.
Ja, also vielen Dank für die Ausführungen zu den Scopes. Wenn wir jetzt mal die Scopes verlassen, welche grundlegenden Prinzipien sollten Anwender des GHG-Protokolls beachten?
Das sind eigentlich Prinzipien, wie wir sie sonst auch schon aus der Rechnungslegung und auch aus der Prüfung und Berichterstattung kennen. Das ist natürlich das Thema an erster Stelle, das Thema Relevanz. Ja, ich soll nur über das berichten, was für mich auch relevant ist. Das heißt, nochmal wieder ganz stark, und das erleben wir auch an vielen anderen Stellen, wenn es jetzt um CSRD und ESRS-Berichterstattung geht, was ist denn für mein Kerngeschäft wirklich der ausschlaggebende Punkt? Wo entstehen denn die Emissionen? Ja, natürlich kann ich über meine Scope 1 Emissionen berichten und sollte die auch erheben und steuern. Wenn aber wirklich 90% meiner Emissionen in der Nutzungsphase entstehen meines Produktes, sollte ich doch vielleicht darüber berichten und da auch das Augenmerk drauf legen. Mit dieser Relevanz für mich ganz stark verbunden ist das Thema Vollständigkeit. Ja. Auch hier zu schauen, dass ich alle meine Standorte berücksichtigt habe. Es ist nicht vorgesehen, dass ich nur eine Selektion vornehme und sage, oh ja, an meinem Standort in Deutschland, da habe ich auch die gute Möglichkeit, über meinen Stromanbieter, über meine eigenen Prozesse die Daten zu erheben. Aber was an meinem Standort in der Türkei ist, das weiß ich nicht so genau. Das lasse ich deswegen einfach weg. Ist nicht vorgesehen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es ist ja eine Gesamtunternehmensbetrachtung. Damit verbunden werden wir häufig dazu kommen, das sehen wir auch noch, und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir komplett mit Realdaten arbeiten können, ist das Thema Hochrechnungen, Annahmen, die getroffen werden. Im GHG-Protokoll und auch in den ESRS ein probates Mittel der Berichterstattung. Aber ich muss natürlich eine Konsistenz sicherstellen. Das heißt, ich kann nicht jedes Jahr den methodischen Ansatz verändern, mir neue Wege überlegen und die Stakeholder und Leser durch veränderte Methoden verwirren oder vielleicht sogar ein verzerrtes Bild darstellen. Also Konsistenz. Transparenz, ja? Klare und nachvollziehbare Dokumentation. Das ist auch was, was uns im Rahmen der Prüfung immer sehr am Herzen liegt. Aber damit auch verbunden der Appell an eine transparente, klare, konsistente Kommunikation. Wir sehen ja schon hier an unserer kleinen Diskussion, und die könnte man noch viel, viel tiefer legen, wie komplex und umfangreich das Thema ist, wenn wir auch über Emissionsfaktoren sprechen, Scopes, Wertschöpfungsketten etc. und die vielen verschiedenen Typen auch der Treibhausgase, sehen wir, wie komplex das ist. Und wenn ich das zu komplex darstelle, verliere ich auch meine Stakeholder und Leser. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das hinkriege. Und damit dann das letzte Prinzip, auch Genauigkeit. Ja, ich finde, das geht sehr stark auch da mit einher, wie transparent kommuniziere ich denn, wie genau kommuniziere ich, wie stark versuche ich eben doch an Realdaten zu kommen, über die ich berichten kann.
Ein Wort ist, glaube ich, noch nicht gefallen bisher zwischen uns, GHG-Ziel oder Greenhouse-Gas-Target. Was versteht man denn darunter und warum ist es wichtig, sich als Unternehmer ein solches Ziel zu setzen?
Ja, ich glaube, das unterscheidet sich tatsächlich nicht grundlegend von Zielsetzungen insgesamt. Ja. Grundsätzlich wichtig und im Nachhaltigkeitsbereich, wo viele Themenaspekte neuen Blickwinkel bekommen haben, ist es auch hier im Bereich Umwelt, Greenhouse Gases, wichtig, sich ein Ziel zu setzen, genauso wie in anderen Bereichen auch, damit ich überhaupt mich weiterentwickle, damit ich weiß, worauf ich hinarbeite, damit ich meine Themen in eine bestimmte Richtung steuern kann. Ja, bei vielen Unternehmen, auch in der öffentlichen Diskussion, ist ja dieses Stichwort Netto-Null-Ziel beispielsweise etwas, ja, was relevant ist, was immer mehr in die Diskussion kommt, also keine Emissionen mehr zu haben, zu emittieren, wissenschaftliche Ziele sich zu setzen, Science-Based Targets Initiative, SBTI, haben vielleicht auch schon viele gehört, aber auch den eigenen ökologischen Fußabdruck eben zu minimieren aus den genannten Chancen und Risiken. Und deswegen Zielsetzung, ich muss gucken, wo ist meine Basis, von wo starte ich denn überhaupt? Da sind wir wieder bei dem ganzen Prozess der Datenerhebung, des Datenmanagements und dann zu gucken, wo will ich denn hin? Ja, will ich zu der Netto-Null? Kann ich die erreichen? Wie verhält sich das aber, wenn ich zum Beispiel meine Produktionsmengen steigere im gleichen Maßen, muss ich ja verhältnismäßig dann einsparen. Welche Maßnahmen gibt es? Ohne Ziel werden Sie auch Schwierigkeiten haben, Maßnahmen umzusetzen, weil die im luftleeren Raum hängen. Ja, ich glaube, da unterscheidet sich das Thema GHG-Ziel in keiner Weise von anderen Zielen. Es ist vielleicht nur ein bisschen komplexer in der Umsetzung, auch in seinen Maßnahmen, weil ja tatsächlich Emissionen überall auftreten können, weil die Gegebenheiten der Messung und Nachverfolgung aber durchaus unterschiedlich sein können.
Wir hatten vorher schon mal das Thema Genauigkeit und Relevanz von Emissionsberichten angerissen. Was ist hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Daten eines Treibhausgasinventars zu beachten? Gibt es da vielleicht Unterstützung durch entsprechende Software oder technologiebasierte Tools?
Grundsätzlich ist das GHG-Protokoll und eine Auseinandersetzung mit dem Protokoll ja schon das erste Qualitätskriterium, zu sagen, ich orientiere mich bei meiner Berechnung an diesen Standard. Zweites und demnächst ja dann für viele Unternehmen geltender Standard, Berichterstattung nach den ES. Beide diese Standards und auch noch andere, wir kennen ja noch die Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, TCFD zum Beispiel, das sind alles Standards, die auch, und das sagen Sie ganz richtig, immer mehr Einklang finden in Softwarelösungen. Und Digitalisierung ist ähnlich wie Klima heutzutage in aller Munde und das ja auch nicht zu Unrecht, denn wie wir jetzt gemeinsam ja diskutiert haben, sind gerade die Emissionswerte, die Daten sehr komplex, sehr vielschichtig. Ja, wir sprechen ja auch noch von Emissionsfaktoren. Wir haben Mengenangaben, wenn ich über eingekaufte Waren und Dienstleistungen spreche. Und je nach Komplexität meines Unternehmens, je nach Größe, werden die Datenmengen, die ich bewegen muss, die ich auswerten muss, werden die sehr schnell sehr groß. Und da hilft auf jeden Fall Software. Und da gibt es mittlerweile viele Lösungen am Markt, auch viele sehr gute Lösungen, gar keine Frage. Für mich immer wichtig ist, dass ich mir als Unternehmen aber vorab klar werde, das haben Sie auch gefragt, was sind die ersten Schritte? Ja? Mhm. Was will ich denn eigentlich? Wer ist verantwortlich? Wie sind meine Prozesse? Wo kommen die Daten her? Wo habe ich vielleicht auch Risiken in der Datenerhebung? Und dass ich darauf auch dann meine digitale Lösung aussuche und auch ja, danach strukturiere, customize, will ich mal sagen, um dann nachher auch die Daten so erfassen zu können, dass sie valide sind, ja, dass sie den Kriterien der Vollständigkeit und Richtigkeit genügen, dass ich sie auch nachher aus dem Tool idealerweise prüfbar habe, ja, dass ich also auch Kontrollen in dem Tool habe, die mir helfen, eine Datensicherheit herzustellen, dass ich Belege erfassen kann, dass ich weiß, wie aggregiere ich denn vielleicht über x Standorte hinweg meine Daten. Also das sind alles Überlegungen, das kann eine digitale Lösung absolut abbilden. Ich muss es mir nur sehr genau angucken und am besten bewerten kann ich, wenn ich auch meine Herausforderungen kenne und meine Prozesse.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Frau Möller, wenn wir jetzt abschließend einmal zusammenfassen wollen, was denn die größten Herausforderungen bei der Implementierung des GHG-Protokolls für die Unternehmen sind, was würden Sie da sagen? Welche sind das?
Ach, das ist ganz schwer. Ich glaube, alle sind vielfältig und sind so vielfältig, auch unterschiedlich je Unternehmen. Ganz klar ist für mich die größte Herausforderung, die relevanten Parteien an Bord zu bekommen, also wirklich eine Überzeugung für das Thema und den Willen, dieses Thema anzugehen und zu steuern. Das geht in manchen Unternehmen ganz, ganz einfach. Da gibt es eine intrinsische Motivation, eine große Klarheit auch für diese Themen. Manchmal natürlich auch Geschäftsmodell induziert. Und manchmal bedarf es da wirklich eines ernsthaften Kulturwandels. Nicht nur für die GHG-Themen, sondern auch für andere Nachhaltigkeitsthemen. Aber dieses Thema Erhebung von Umweltkennzahlen im Allgemeinen, die durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet sind, bedarf natürlich nochmal eines größeren Angangs. Damit, nächster Punkt, ganz wichtig für mich, Schulung, Wissensaufbau, wirklich ein grundlegender Schritt. Wenn das erfolgt ist, sind die nächsten Themen eigentlich schon fast ein bisschen ein Selbstläufer. Ja? Also was ist der Scope? Auch hier mittlerweile, auch durch die CSRD festgelegt, ja, die Abbildung des gesamten Scopes, den ich auch meiner Finanzberichterstattung zugrunde lege und dann eben sich intensiv mit dem Thema Datenmanagement auseinanderzusetzen. Aber auch da sehen wir ja jetzt, getriggert durch die CSRD-Diskussion, dass immer mehr Accounting-Controlling-Funktionen in den Unternehmen auch in die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit einsteigen. Und das sehe ich als sehr positiven Effekt, denn das sind üblicherweise Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr gut auskennen mit Datenmanagement, mit Datenerhebung. Und da kann man sich fachlich und inhaltlich dann sehr gut ergänzen, wenn man cross-funktional arbeitet. Und damit sind wir aber, glaube ich, bei dem allerwichtigsten Punkt angekommen. Einfach anfangen. Ja, einfach machen, beginnen. Ich glaube, der erste Schritt ist immer der schwierigste, wie mit vielen Dingen im Leben. Ich glaube, man darf, sollte versuchen, sich nicht abschrecken zu lassen. Von vielen, vielen Seiten, GHG-Protokoll, vielen Seiten, ESRS, vielen Seiten, EU-Taxonomie, wo uns diese Themen ja immer wieder begegnen. Ja, heute haben wir über die Greenhouse Gases gesprochen, aber die Themen ähneln sich ja alle in ihrer Herausforderung und anfangen ist das Allerwichtigste.
Ja, das finde ich einen sehr guten letzten Satz, Frau Müller. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke zum Greenhouse-Gas-Protokoll. Ich denke, in diesem Gespräch haben wir einen ganz guten Überblick über das Protokoll, dessen Bedeutung für Unternehmen erhalten und auch erfahren, welche Herausforderungen, aber auch Chancen, ganz wichtig, die aus dem Blick zu lassen, die Treibhausgasbilanzierung mit sich bringen kann. Sie konnten hoffentlich auch ein paar Anregungen mitnehmen, wo Sie weitere Informationen und Unterstützung finden. Und wenn diese Episode jetzt Ihr Interesse an dem Thema geweckt hat, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, die kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe im Auge zu behalten oder, wenn noch nicht geschehen, vielleicht auch in die Folgen, die bereits veröffentlicht wurden, einen Blick zu werfen. In der Zwischenzeit bietet auch die Themenseite Nachhaltigkeit auf der IDW-Webseite weitere Informationen und Unterstützung. Frisch erschienen ist zudem im IDW-Verlag das Werk Sustainability Reporting. Hier finden Sie auch praxisnahe Informationen und Fallstudien. Vielen Dank, dass Sie uns heute begleitet haben. Bis zum nächsten Mal und passen Sie gut auf sich und natürlich auf unsere Umwelt auf.
Dankeschön.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.